Herzlich willkommen zur Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge kommen wir zu unserer letzten und abschließenden Folge, der fünften, zu dem Thema Reden in Sprachen heute noch. Und wir hatten uns die Frage gestellt, was ist biblisches Reden in Sprachen und gibt es das heute noch? Und in der heutigen Folge wollen wir die einzelnen Aspekte, die wir gesehen haben, noch einmal kurz zusammenfassen und dann eben auch die Frage abschließend beantworten. An dieser Stelle sei vielleicht noch einmal an die zwei Definitionen erinnert, die wir uns anfangs angeschaut hatten. Sie zeigen uns, wie man heute Reden in Sprachen allgemein versteht. Und da haben wir gesehen, dass Zungenrede oder im Sprachengebet, Glossolalie, ein universales, religionsüberschreitendes Phänomen ist, bei dem Laute und Silbenfolgen geäußert werden, die keiner Sprache angehören und für einen Außenstehenden von einer Fremdsprache nicht unterscheidbar sind. Bei der ersten Definition, die zweite Definition, ist, dass Glossolalie eine Form der lautlichen Äußerung, die in einem ekstatischen Zustand auftreten kann, ist, und dass das Sprechen wird dabei nicht kognitiv gesteuert, also nicht bewusst gesteuert, und ist auch nicht an Syntax und Vokabular einer bestimmten, eigenen oder fremden Sprache gebunden. So, und jetzt eben die Frage, die haben wir uns gestellt, was sagt die Bibel dazu? Was ist aus Sicht der Bibel Reden in Sprachen? Und schwerpunktmäßig haben wir dann Folgendes gesehen. Es handelt sich eben bei dem Reden in Sprachen um real existierende Sprachen in der Bibel, die auch von den Hörenden verstanden und unterschieden werden konnten, je nachdem es die eigene Muttersprache war. Das haben wir in Apostelgeschichte 2 gesehen. Und das Wunder bestand darin, dass die Jünger, ungelehrt und ungebildet, wie sie waren, eben diese Sprachen, und geschweige denn diese Dialekte, niemals gelernt hatten. Also ein Sprachenwunder. Und das, was der Heilige Geist den Jüngern damals auszusprechen gab, wurde nicht in einem ekstatischen, tranceartigen Zustand, also bei geistiger Passivität, sondern eben vernünftig ausgesprochen, bei vollem Bewusstsein, geistiger Aktivität. Und alles andere würde nämlich dann dem Wesen und der Lehre der Bibel widersprechen. Und der Inhalt der Sprachen, der war nicht an Menschen gerichtet, sondern an Gott. Das war ein Zeichen an Menschen, aber der Inhalt richtete sich an Gott. Schon diese eklatanten Unterschiede zwischen dem, was die Bibel uns über Reden in Sprachen vorstellt und dem, was heute überwiegend praktiziert wird, sollte uns ziemlich hellhörig machen. Das heute praktizierte Reden in Sprachen hat eben nichts mit dem biblischen Reden in Sprachen zu tun und steht im glatten Widerspruch dazu. Das müssen wir an dieser Stelle einfach festhalten. Wir erinnern uns einmal nochmal an den Grundsatz, dass der Geist, der im Widerspruch zur Bibel steht, nicht der Heilige Geist sein kann. Eben niemals wird der Heilige Geist etwas bewirken, was der Bibel widerspricht. Da muss Harmonie vorherrschen. Und wenn die nicht vorherrscht, dann müssen wir uns ernsthafte Fragen stellen. In Markus 16 haben wir dann zwei wichtige Aspekte uns angesehen. Erstens, Reden in Sprachen ist eines von 5 Zeichen, die Gott zur Bestätigung der Predigt der Apostel gegeben hatte. Der Inhalt der Predigt war neu und musste von Gott autorisiert und bestätigt werden. Und Gott tat das eben dann auch durch auf die Predigt folgenden Zeichen. An dieser Stelle möchten wir auch nochmal an Hebräer 2, Vers 3 und 4 hinweisen. Dort lesen wir, die den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben. Wobei Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Heute sind diese Bestätigungen nicht mehr nötig. Für uns ist die christliche Lehre oder die Lehre der Bibel nicht mehr absolut neu. Und wir wissen auch, dass sie von Gott kommt. Und dann zweitens haben wir gesehen, Reden in Sprachen ist ein Zeichen. Und dass ein Zeichen in der Bibel eben äußerlich sichtbare Dinge oder Ereignisse sind, die auf eine tiefer liegende geistliche Bedeutung hinweisen. In Jerusalem ist das Reden in Sprachen ein Zeichen davon gewesen, dass der Heilige Geist als Person auf die Erde gekommen war. Dann haben wir das als nächstes gesehen in Caesarea. Und dort ist das Reden in Sprachen ein Zeichen davon, dass auch den Gläubigen aus den Nationen der Heilige Geist gegeben worden war. Und dass sie jetzt eben durch den Heiligen Geist alle Glieder sind, nämlich Gläubige aus den Juden und Gläubige aus den Nationen, eben dass sie jetzt zu einem Leib getauft worden sind. 1. Korinther 12, Vers 13. Sie bilden zusammen die Versammlung oder Gemeinde. Und gleiches gilt eben auch für Ephesus. Auch diese besondere Gruppe erhielt den Heiligen Geist und wurde der Versammlung der Gemeinde hinzugefügt. Sind diese Zeichen heute noch notwendig? Wir denken nein. Sie haben damals ihren Sinn erfüllt. Heute haben wir die Bibel und sind durch sie entsprechend belehrt. Wir wissen heute, dass eben aus Gläubigen jeglicher Nation die Versammlung, die Gemeinde, die Kirche Gottes gebildet wird oder ist. Und wenn jemand heute sich bekehrt und zum Glauben kommt, dann ist es egal, welche nationale Herkunft er hat. Er gehört zu diesem einen Leib dazu. Kommen wir jetzt noch zu dem, was der Apostel Paulus zu den Korinthern schreibt. Darauf sind wir bis jetzt nicht eingegangen. Kommen wir zuerst zu 1. Korinther 13. Und in diesem Zusammenhang wollen wir zwei Punkte erwähnen. In 1. Korinther 12 stellt der Apostel verschiedene geistliche Gnadengaben vor. Und sie sollen innerhalb des Leibes Christi zur Ausübung kommen. Und die ersten Verse des 13. Kapitels stellen uns dann vor, in welchem Geist diese Gaben ausgeübt werden sollen, in welcher Gesinnung, welcher inneren Haltung, nämlich in Liebe. Die Liebe soll die Gesinnung sein, in der auch wir heute die uns von Gott gegebenen Gaben ausüben. Und in diesem Zusammenhang schreibt Paulus im ersten Vers, wenn ich mit der Sprache der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönerndes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Nun, warum ist das bedeutsam? Warum zitieren wir gerade diesen ersten Vers? Deshalb, weil Vertreter des heutigen redenden Sprachen sich darauf beziehen und gerade diesen Vers heranziehen, um zu sagen, dass das bei ihren unverständlichen Äußerungen, Lallen oder wie auch immer, dass es sich darum um die Sprache der Engel handelt. Nun, was ist die eigentliche Bedeutung dieses Verses? Paulus sagt, dass wenn er mit den Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber dabei keine Liebe erwies oder von der Liebe gedrungen würde, dann mochte das, was er sagte, augenblicklich einen wunderbaren Eindruck erwecken, eben wie der Klang einer Glocke oder einer Zimbel, aber eine geistliche Auswirkung würde ein solcher Dienst nicht machen. Und bei diesem Vers müssen wir beachten, dass es sich in diesem Vers, wie auch bei den Beispielen in Versen 2 und 3, um hypothetische, das heißt nur angenommene Beispiele handelt, auch Übertreibung. Teilweise haben diese Beispiele eine irreale Bedeutung. Zum Beispiel in Vers 2 sagt Paulus unter anderem, und wenn ich alle Erkenntnis weiß. Ohne Zweifel, Paulus war ein sehr gelehrter Mann, aber alle Erkenntnis, die hatte er nicht. Auch seine Erkenntnis war nur stückweise und undeutlich, wie er im gleichen Kapitel zugibt. 1. Korinther 13, Vers 9 und 12. Und diese Aussage hier ist also gar nicht, dass Paulus in der Sprache der Engel gesprochen hatte. Er hatte nicht all seine Habe den Arm gegeben. Er hatte auch nicht seinen Leib, seinen Körper gegeben, damit er verbrannt werden würde. Abgesehen davon finden wir in der Bibel einige Beispiele, wo Engel mit Menschen untereinander oder mit Gott selbst kommunizieren. Aber immer auf eine für Menschen verständliche Art und Weise. Das können wir mal für uns selber untersuchen, wo wir eine Kommunikation mit oder durch Engel finden und das ist immer sehr verständlich. Wir wissen auch, dass Sprachsysteme nicht einfach gestrickt sind, sondern höchst komplex sind. Das erfahren wir alle, wenn wir eine Sprache lernen müssen in der Schule. Den einen fällt es leichter, den anderen schwerer, aber es ist immer ein mühsamer Prozess. So, und nun gibt es heute eben unzählige, die dieses Reden in Sprachen in einer Form von unverständlichen Lallen praktizieren, wobei auch jegliche Struktur und Regel fehlt, die wir sonst in Sprachsystemen eben entdecken und haben. Aber da es sich eben nicht um eine existierende Fremdsprache handelt, deklariert man das ausgesprochen als Sprache der Engel und schiebt dieses Phänomen dann in das Übernatürliche und Außerirdische. Aber wir müssen uns mal ganz im Ernst fragen, sollte man wirklich glauben, dass Engel, die in der Bibel als hochintelligente und mächtige Wesen beschrieben werden, und auch verschiedene Fremdsprachen sprechen, dass diese Wesen unter sich keine höhere Kommunikation besitzen als solch ein Lallen, wie man es bei diesen Äußerungen des Redens in Sprachen oft hört. Es widerspricht auch dem gesunden Denken, dass eben Lallen oder unartikulierte Laute, unstrukturierte Äußerungen als den menschlichen Kommunikationsmitteln überlegene, übernatürliche Sprachen zu bezeichnen. Dann sehen wir aber noch einen zweiten Punkt in 1. Korinther 13. In Vers 8 und 9 lesen wir nämlich Folgendes. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, seine Sprachen, sie werden aufhören, seien es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Vielleicht ist jemand schon aufgefallen, während von der Liebe gesagt wird, dass sie nicht vergeht, denn sie ist das Wesen Gottes, so wird von der Weissage und der Erkenntnis und den Sprachen Folgendes gesagt. Die Weissagungen werden weggetan werden, die Sprachen werden aufhören oder nicht weiter bestehen. Und die Erkenntnis drittens, sie wird auch weggetan werden. Und Vers 9 lesen wir dann, dass wir stückweise erkennen, da ist die Gabe der Erkenntnis mit gemeint, wir weissagen auch stückweise, die Gabe der Weissagung, aber auf die Gabe des Redens in Sprachen wird hier gar nicht, die wird gar nicht mehr erwähnt. Es wird gar nicht mehr darauf eingegangen. Sowohl die Erkenntnis als auch die Weissagung geschieht stückweise. Sie werden aber weggetan werden, wenn das Vollkommene gekommen sein wird. Und damit ist die Entrückung der Gläubigen gemeint, wenn der Jesus kommt, um sie wegzuholen hier von dieser Erde. Wenn der Jesus die Gläubigen zu sich in das Vaterhaus geholt haben wird, wird keine Weissagung oder Erkenntnis mehr notwendig sein und daher weggetan werden. Das wird auch durch das griechische Wort, was hier steht, klargemacht, was so viel bedeutet wie vernichten, vertilgen, beseitigen. Aber demgegenüber steht das Reden in Sprachen und die Sprachen hingegen werden nicht weggetan, sondern aufhören. Und das griechische Wort, was hier dafür steht, bedeutet auch ablassen, abklingen, zur Ruhe kommen. Und dies wird eben zu einem früheren Zeitpunkt geschehen als die Wegnahme von Weissage und Erkenntnis. Lediglich die beiden Letztgenannten werden mit dem Kommen des Vollkommenen verbunden. Eben Weissagung und Erkenntnis, aber eben nicht die Sprachen. Wenn das Vollkommene gekommen sein wird, dann wird es keine Sprache mehr geben, beziehungsweise kein Reden in Sprachen mehr. Das ist ein relevanter Punkt, dass eben schon der Paulus den Korinthern schreibt, dieses Reden in Sprachen, es wird ausklingen, es wird aufhören. Und wir haben einige Hinweise darauf auch, dass das in der frühen Kirchengeschichte schon der Fall war. Wer möchte, kann sich mal in einschlägiger Literatur das nachlesen, was die Kirchenväter schon darüber geschrieben haben. Und da lesen wir oft eben nichts mehr von den Reden in Sprachen und auch, dass es da schon aufgehört hat. Kommen wir zuletzt noch zu 1. Korinther 14. Dieses Kapitel, wie auch Kapitel 12 und Kapitel 13, das ist nicht gerade ein Kompliment an die Korinther. Obwohl gerade diese Gläubigen jede Gnadengabe hatten, gingen sie damit, vor allem mit dem Reden in Sprachen, wie kleine Kinder mit neuem Spielzeug um. Und offensichtlich ging es ziemlich unordentlich und auch turbulent in ihren Gemeindestunden zu. Und Paulus muss sie kritisieren und sie darauf hinweisen, worauf es eigentlich ankommt und wie die Gemeindestunden abzulaufen haben oder ablaufen sollten. Ja, es ist richtig natürlich, dass es zu dieser Zeit die Gabe des Redens in Sprachen noch gab. Und in Korinth auch praktiziert wurde. Auch sagt Paulus nicht, dass sie mit den Reden in Sprachen aufhören sollten. Was das Ende des Redens in Sprachen angeht, das haben wir gerade eben schon gesehen, so hat er ihnen schon in Kapitel 13 geschrieben, sie würden eben ausklingen, abklingen, zur Ruhe kommen. Wir haben jetzt leider nicht so die Zeit, auf diese sehr inhaltsreiche Kapitel im Detail einzugehen, aber wir wollen doch folgende Punkte festhalten an dieser Stelle. Vorab vielleicht, wir haben in der Bibel keinerlei Hinweis darauf, dass es sich hier in Korinth um ein anderes Reden in Sprachen handeln würde, als jenes, das wir in Apostelgeschichte 2 und den anderen Kapiteln gefunden haben. Da gibt es keinen Hinweis. Also Wir gehen jetzt davon aus, dass es eben hier das gleiche Reden in Sprachen, eben in existierenden Sprachen, ohne Ekstase und so weiter, wie wir es eben gefunden haben, handelt. Wir sehen hier in diesem Kapitel, dass Paulus dem Reden in Sprachen einen untergeordneten, ja sogar den geringsten Platz unter den geistlichen Gaben gibt. Das wird schon in Kapitel 12, Vers 10 und 28 folgende deutlich. Und in Kapitel 14, Vers 5 sagt er dann, vielmehr aber, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Also Weissagung wird deutlich vom Apostel Paulus dem Reden in Sprachen vorgezogen. Und er wünscht das, dass sie mehr weissagen. Bei der Weissagung geht es darum eben, dass Gott einen Diener derart benutzen kann, unter der Leitung des Heiligen Geistes, dass er ohne dessen Wissen, also dem Wissen des Dieners, treffend in die Umstände von den Zuhörern hineinsprechen kann, sodass diese genau wissen, das war gerade für mich, das hat Gott genau zu mir gesprochen. Und das war der Wunsch des Apostel Paulus, dass das eben vermehrt bei den Korinthern geschieht. Dann wird immer wieder von Paulus betont, dass es um die Erbauung der Versammlung geht. Das heißt, die Gläubigen sollten in der Wahrheit der Bibel befestigt und gestärkt werden, beziehungsweise damit vertraut gemacht werden. Und Vers 12 lesen wir dann, so sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Versammlung. Vers 26, alles geschehe zur Auferbauung. Das setzt aber voraus, dass das, was geredet wird, auch verstanden wird. In Vers 9 schreibt Paulus dann, wenn ich durch die Sprache keine verständliche Rede gebe, wie wird man wissen, was geredet wird? Dann hat es keinen Sinn, dann erbaut sich derjenige vielleicht selber, aber darum geht es eben in der Versammlung, in der Gemeinde nicht, dass ich mich selbst erbaue, sondern es geht darum, dass ich andere erbaue. Und wenn also jemand in Korinth in einer Sprache geredet hat, so musste sichergestellt werden, dass einer da ist, der das Gesagte auslegen konnte, der die Bedeutung angeben konnte, denen, die diese Sprache jetzt nicht verstanden. Das ist übrigens nochmal ein Hinweis darauf, dass es sich wirklich um real existierende Sprachen handelt, sonst macht dieses ganze Kapitel keinen Sinn. Sollte aber so sein, dass kein Ausleger da ist, dann sollte derjenige eben schweigen. Können wir nachlesen in Kapitel 14, Vers 5, 13, 28 und 39. In Übereinstimmung mit dem, was wir schon gesehen haben, auch gerade eben nochmal wiederholt haben, schreibt auch Paulus, dass es sich bei dem Reden in Sprachen um ein Zeichen handelt. Und zwar eines, das sich an Ungläubige richtet und nicht an Gläubige. 1. Korinther 14, Vers 22 sagt das. Und im Zusammenhang mit dem Zitat aus Jesaja 28 in Vers 21 von 1. Korinther 14 wird dann eben auch deutlich, dass es hier um die ungläubigen Juden geht, an die sich dieses Zeichen wendet, und zwar ein Zeichen des Gerichts. Es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen und dass es sich bei den redenden Sprachen um ein Zeichen handelt. Und wenn man das versteht und diese Grundbedeutung, die damit zusammenhängt, die haben wir gerade eben nochmal wiederholt, dann liegt es auch recht nahe, dass dieses Zeichen nicht für lange Zeit andauern würde. Wir müssen also festhalten, dass das heute so oft praktizierte Reden in Sprachen nicht dem Wort Gottes entspricht. Und ich möchte einfach die Frage stellen, kann es wirklich der Heilige Geist sein, der diese Menschen dazu bringt, etwas zu tun, was der Bibel derart widerspricht? Es muss uns ja klar sein, dass man diesen Widerspruch nicht einfach wegtun kann, beiseite legen kann. Dieser Widerspruch muss uns doch zum Denken bringen. Der gibt uns doch was zu denken. Ich würde dabei nicht so weit jetzt gehen und sagen, dass Gott nicht auch heute noch vereinzelt das Wunder des Redens in Sprachen, natürlich so, wie es uns die Bibel vorgestellt wird, als eine real existierende Sprache, bewirken kann. Gott ist absolut souverän in seinem Handeln. Aber auch hier sollten wir beachten, dass das Reden in Sprachen im Allgemeinen seine Bedeutung als Mittel der Bestätigung und als Zeichen verloren hat, beziehungsweise nicht mehr nötig ist. Also wenn es Gott gefällt, dass er irgendwo einem Missionar im Dschungel oder so vereinzelt, dass es dieses Wunder gibt, das können wir sicherlich nicht ausschließen. Aber was wir sicherlich ausschließen können, ist, dass es im Allgemeinen, im Großen, heute auftritt, so wie wir es praktiziert sehen. Wir können auch ausschließen, dass das, was wir heute als Reden in Sprachen, was da praktiziert wird, dass es nichts mit dem zu tun hat, was in der Bibel uns vorgestellt wird, weder in den historischen Berichten nicht, noch was uns auch hinterher gesagt wird in den Briefen an die Korinther. Es ging in dieser Reihe nicht darum, bestimmte Geschwister oder eine bestimmte Gruppe anzugreifen. Ich hoffe, das versteht jeder richtig bei diesem heißen Eisen, was wir hier angepackt haben. Erst recht soll auch die Ernsthaftigkeit oder Aufrichtigkeit von irgendjemandem im Zweifel gezogen werden. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass auch Zuhörer ganz andere Meinung sind. Und dann bitte ich einfach, es so wie die gläubigen Beröer handzuhaben, die das Wort erstmal mit aller Bereitwilligkeit aufnahmen, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob es sich so verhielte. Das, was wir jetzt in dieser langen Reihe dargelegt haben, letzte Woche und diese Woche über das Reden in Sprachen auch, bitte prüft's anhand der Bibel. Legt die Bibel danach, lest sie unter Gebet. Wir haben den Anspruch und den Wunsch, nah an der Schrift zu bleiben. Das heißt nicht, dass wir uns nicht irren können, aber wir hoffen, dass wir das so dargelegt haben, so wie die Bibel das sagt. Dann prüft es bitte, anhand der Schrift natürlich. Und dann bleibt wirklich dieses Prinzip. Prüft aber alles, eben anhand des Wortes Gottes natürlich. Das Gute haltet aber fest. In diesem Sinne verabschieden wir uns für dieses Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es dann um einige Fragen, die uns von Zuhörern erreicht haben. Das Thema lautet dann Gott im Alltag, aber wie? Bis dahin, macht's gut.